Wir begrüßen euch alle recht herzlich von Seiten aller Jugendlichen zu unserem heutigen Jugendsabbat und wollen gleich anfangen mit einer Einführung auf das erste Musikstück mit einer Lesung aus Epheser 5, Vers 19. Und dort steht: Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir hören jetzt ein Musikstück von der Jara an der Harfe. Gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das war ein Vers aus Matthäus 26, Vers 30. Es folgt nun ein Chorlied von uns allen, das Lied Nummer 273, Der Herr, mein Hirte. Folgt ein kurzes Theaterstück unsererseits und wir bitten euch, nach dem Theaterstück vielleicht nicht zu applaudieren, aber wir würden uns sehr über ein Amen freuen. Das Theaterstück trägt den Titel Die Verleugnung und die Vergebung des Petrus. Und wir fangen mit dem ersten Akt an, die Ankündigung der Verleugnung durch Petrus nach Markus 14. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg und Jesus spricht zu ihnen.
Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir einen Stoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde einen Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen.
Petrus aber sagte zu ihm,
auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich.
Und Jesus spricht zu ihm,
wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Er aber sagte desto mehr.
Auch wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen.
Das gleiche sagten aber auch alle.
Ich werde dich nie verleugnen.
Ich werde dich niemals verleugnen.
Der zweite Akt, Jesus vor dem Hohen Rat und die Verleugnung durch Petrus. Und sie führten Jesus ab zum Hohepriester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von ferne bis hinein in den Hof des Hohepriesters. Und er saß mit den Dienern und wärmte sich am Feuer. Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an und sprach,
auch du warst mit Jesus, dem Nazarener.
Er aber leugnete und sprach,
ich verstehe und weiß auch nicht, wovon du redest.
Und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte.
Kikeriki!
Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden:
Dieser ist einer von ihnen!
Er aber leugnete wiederum:
Frau, lass mich in Ruhe, ich weiß nicht, wovon du redest.
Ein wenig nachher sprachen die Umstehenden nochmals zu Petrus:
Wahrlich, du bist einer von ihnen, du bist ein Galiläer und deine Sprache ist gleich.
Ja, du bist sicherlich ein Galiläer, du musst einer von ihnen sein.
Er aber fing an zu verfluchen und zu schwören:
Mann, so eine! Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr da alle redet.
Da kriegte der Hahn zum zweiten Mal:
Gerigi!
Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte:
Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Und er begann zu weinen. Der dritte Akt nach der Auferstehung. Der Herr redet mit seinem Diener Petrus. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:
Simon, du bist Jonas. Liebst du mich mehr als diese?
Er spricht zu ihm:
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Er spricht zu ihm:
Weide meine Lämmer.
Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm:
Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich?
Er antwortete ihm:
Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe.
Er spricht zu ihm:
Weide meine Schafe.
Und das dritte Mal fragt er ihn:
Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb?
Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm:
Herr, du, der alle Dinge weißt, du weißt doch, dass ich dich lieb habe.
Jesus spricht zu ihm:
Weide meine Schafe.
Folgt ein Musikstück von mir, Adam, Julia und Marc und Naomi. Thank you. folgt nun eine kurze Andacht von Doreen.
Ich habe den Jugendlichen gesagt, dass die Andacht nicht lange dauern wird, aber werden wir sehen. Ich hatte überlegt, Jugendsabbat ist einmal im Quartal und dann, wenn wir bis so spät am Nachmittag, bis 18 Uhr hier bleiben, ist nicht so schlimm, oder? Das wird aber nicht so sein. Diese Szene, die wir gerade angeschaut haben, hat mich am Anfang meines Glaubenslebens sehr, sehr gerührt. Und ich habe mich immer gefragt, was hätte ich an Petrus Stelle gemacht? Es ist ganz leicht zu sagen, ich hätte einfach auf Jesu Seite, ich wäre auf Jesu Seite geblieben. Genau das hat Petrus gesagt. Und ich sage euch ganz ehrlich, der war überzeugt davon. Ich glaube nicht, dass er der kleinste Gedanke, im Augenblick, wo er das gesagt hat, er hatte nicht den kleinsten Gedanken, ja vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir noch schauen. Er war ganz überzeugt und wollte einfach Jesus nie verlassen oder nie im Stich lassen. Die Szene haben wir gesehen und ich glaube, die Jugendlichen haben einfach gelernt, vielleicht die Emotionen der einzigen Rolle vielleicht sich zu verinnerlichen, zu überlegen, was hat der bestimmte Charakter, die bestimmte Person gedacht oder gefühlt. Und ist eine ganz, eine sehr komplizierte Stelle, auch psychologisch gesehen. Wir kommen ganz am Anfang, ich will das nicht mehr lesen, das wurde vorgetragen, ganz schön. Jesus sagt, in dieser Nacht werdet ihr alle an mir Anstoß nehmen. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus die Jugendliche, die Jünger gewarnt? Warum hat sie gewarnt? Hätte die Geschichte einfach ablaufen lassen, kein Problem, wäre überhaupt kein Thema. Sie hätten selber gesehen. Aber gerade, wo zum Beispiel, wenn wir auf der Straße fahren im Winter, und da steht schon so ein Warnschild, so ein roter, also weißer Dreieck mit rotem Rand und da gibt es ein Auto in Schleuder. Welche Rolle spielt einfach diese Warnung für uns? Das Erste, was man machen muss, ist was? Fuß vom Gas, sagen die Deutschen. Ja? Erstmal nicht mehr Gas geben. Lass mal das Auto kurz ausrollen, es kann schon eine rutschige Stelle kommen. Ich hatte diese Warnung von Jesu genauso wahrgenommen. Ja, das war eine Warnung. Achtet hier auf, vielleicht ist Eis glatt, geistlich gesehen. Und was hat der Petrus gesagt? Nee, mein 4x4, mein Allradantrieb schafft überall. Ich werde mit meinem Auto immer auf der Straße bleiben. Vielleicht diese Autos von diesen hier, die haben nur so, keine Ahnung, Fiat Panda. Die vielleicht laden im Graben, Straßengraben, aber nicht. Ich bleibe auf der Straße. Dieses Selbstbewusstsein, also finde ich ganz zu bewundern, ja, wenn jemand so ganz entschlossen ist, ist eigentlich ganz gut. Die anderen werden dich schon Jesus verraten, aber ich nicht. Ich auf keinen Fall. Auch wenn ich sterben sollte. Wenn ich sterben sollte, dann sterbe ich mit dir. Kein Problem. Ich sterbe gerne mit dir. Und was sagt Jesus? Du wirst mir dreimal verleugnen, bevor der Hahn zweimal kräht. Dreimal verleugnen. Und ich glaube nur, das Markus-Evangelium spricht über diese Mathematik zwischen dreimal verleugnen und zweimal das Krähen vom Hahn. Warum war das so? Und ich habe versucht, das Ganze ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und zwar kommt die Magd vom Hohepriester und sagt dem Petrus, ja, du warst auch mit Jesus. Woher wusste sie, dass der Petrus mit Jesus war? Tagen zuvor hatte ich ihn irgendwo gesehen, im Hof, am Tempel, der war immer mit Jesus. Und ich glaube, der Petrus war nicht so der Charakter, der sich immer so versteckt hat, war nicht der Kleinste unter den Aposteln, hat sich so ein bisschen so hinter den anderen. Der war immer der Erste, ja, und dann fällt auf, also in diesem Fall. Die Magd sagt, du warst auch mit Jesus. Gerade in dieser Zeit, wo Jesus verhaftet wurde, war sein Ruf, sagen wir mal so, in Jerusalem nicht mehr sehr gut. Das heißt, jeder, der mit ihm gewesen war, wäre vielleicht auch so, hätte ihm Strafe angedroht. Ja, und ich hatte mich gefragt, was wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, Entschuldigung, wenn Petrus gesagt hätte, ja, ich war einer der Jünger, was hätte ihm passieren können? Was ist eine konkrete Frage. Was hätte ihm passiert? Hätte er gesagt, ja, ich bin Jesu Jünger. Im schlimmsten Fall wäre er vielleicht von der Mob, von der Menge umgebracht. Das ist im schlimmsten Fall, was passiert. Es ist sehr unwahrscheinlich. Ja? Sie hätten einfach ihn geschlagen oder, keine Ahnung, verhaftet und befragt oder wie auch immer. Ja? Aber es wäre, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass er gleich getötet wäre oder worden wäre. Und was macht Petrus, nachdem er sagt, sein Auto bleibt immer auf der Straße, trotz dieser Warnung, Eisglätte, sein Allradantrieb funktioniert immer, sagt, ich verstehe nicht, was du sagst. Ja, Jesus, der Name Jesus war in aller Munde in Jerusalem, schon seit lange, nicht nur in der letzten Woche, ja, in der Karwoche, wie man so mal nennt. Und kommt in die Magd und sagt, du bist auch ein Jünger Jesu. Und er hat so gemacht, ich verstehe nicht, was du sagst. Wer ist dieser Jesus? Ja, verstehen wir, warum er sagt, ich verstehe nicht, was du sagst. Das sagen die Amerikaner immer sehr oft, wenn sie so gar nichts checken. I don't know what are you talking about. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ja, also ich möchte damit nichts tun und geht weg. Und was passiert gerade nach dieser Szene, wenn wir das Ganze unter die Lupe nehmen? Kräht der Hahn einmal. Was denkt ihr, wenn Petrus das Krähen vom Hahn gehört hat, hat sich vielleicht gedacht, das hat Jesus irgendwas mit dem Verleugnen und mit dem Krähen so gesagt. Und überlegt vielleicht, ja, ups, es ist schief gelaufen. Aber jetzt habe ich die Wagen nochmal bekommen, jetzt passe ich wirklich auf. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, jetzt bleibe ich hart in meinem Glauben. Auch wenn nochmal jemand mich fragt. Und er geht weg. Und dann sagt die Magd, diese Magd ist ein bisschen nervig. Ja, warum geht sie eigentlich nach Hause? Was hat sie da gesucht? Ja, es war schon Abend. Ja, was hat sie da gesucht? Man hat immer so gefolgt, ja, wo ist der Petrus, das einfach ihm so im Stich oder im verrät oder keine Ahnung. Und der sagt, es ist ein junger Jesus, sagt dann die Umstehenden. Und Petrus leugnet noch einmal, obwohl er gesagt hat, jetzt bleibe ich im Glauben ganz fest. Und dann sprechen die anderen und sagen, du bist von ihnen, von den Jüngern. Woher? Sie haben einfach sein Gesicht identifiziert. Und ein anderer sagt, ein Umständer sagt, ja, natürlich bist du ein Jünger, du sprichst so mit galiläischem Akzent. Ja? Wenn zum Beispiel jemand aus Bayern kommt und geht einfach nach Russland und spricht Deutsch mit bayerischem Akzent, dann würde ein Deutsch-Russe sagen, der kommt aus Bayern. Ja, man hört schon klar, der hat so galiläisch so mit Akzent gesprochen. Das heißt, das Gesicht, Gesichtsidentifikation, heute geht alles elektronisch, ist war einer der Jünger, so der Petrus sozusagen. Die Stimme, Stimmerkennung, da war so mit galiläischem Akzent. Er hatte schlechte Karten, sich auszureden, dass er nicht Petrus ist. Und was macht der Petrus? Beginnt einfach zu fluchen, wie er wahrscheinlich in seinem Leben als Christ definitiv nicht gemacht hat, aber wahrscheinlich auch nicht vorher. Das heißt, er muss diese Argumentation, dass er Petrus ist, komplett abbauen mit den härtesten Mitteln. Und er hat begonnen zu fluchen. Wir haben versucht einfach, das Fluchen des Petrus ein bisschen zu maskieren. Kennt ihr, wenn jemand im Fernsehen also irgendwie so eine Szene gefilmt wird und wird wiedergeben, und wenn jemand unpassende Worte sagt im Fernsehen, da kommt so ein Piepton, dass man nicht hört, was er sagt, ist nicht gut für die Audienz, sind sehr schlechte Worte, ja, sind etwas, was nicht gut ist. Und die Bibel sagt auch nicht, was er gesagt hat, und ich denke, es ist gut so. Ja? Aber er sagt so Worte, wo dieser Markt und die Umstände, wenn sie die hören, sagen, ach du Mensch, auf keinen Fall kann das ein Jünger sein. Ein Jünger Jesu hätte, so wie wir das kennen, hätte diese Worte nie verwendet. Es ist klar, okay, gut, unsere Schuld, Entschuldigung, der ist krank, weil es ist unmöglich gewesen, dass jemand, der mit Jesu war, so gesprochen hatte. Das heißt, das war jetzt richtig seine Geheimwaffe. Die haben sich vielleicht die Umstände gedacht, es sieht genau wie dieser Jünger Jesu. Er spricht so wie er, aber es kann nicht sein, dass er ist so wie er spricht, ja, so welche Worte, so welche Flüche er verwendet hat. Das heißt, wahrscheinlich ist so eine Art alter Ego, so eine sehr ähnliche, ein Doppelgänger von Petrus von der anderen Seite, von den Nichtgläubigen. So könnte man einfach annehmen. Und dann krähte der Hahn das zweite Mal. Das heißt, der Petrus hatte vielleicht die Möglichkeit, zwischen also dieser dreifache Verleugnung mittendrin sich doch zu entscheiden, Jesus nicht zu verraten, aber hat es nicht geschafft. Die Frage ist, warum? Und ich muss sagen, wenn jemand von uns irgendwas Schlechtes macht, ja, und Menschen, viele Menschen, wenige Menschen, liebe Menschen enttäuscht, ja, und irgendwie, wenn es keiner sieht, dann tut es vielleicht ein bisschen weh in der Seele. Ja? Ich habe was Falsches getan, mich hat keiner gesehen, aber trotzdem geht es mir nicht gut. Ich fühle mich einfach schlecht dabei. Aber was passiert, wenn es zum Beispiel Augenzeugen gibt? Und die Augenzeugen, genauso wie dieser Markt war, erzählen immer weiter. Ja? Wenn es irgendwas Schlechtes zu erzählen ist über andere Personen, erzählt man überall weiter. Ja? Und streut einfach diese schlechte Werbung über die Person. Das heißt, du musst damit kämpfen, wenn du die Person bist, die so es verbockt hat, also es nicht geschafft hat, standhaft zu bleiben. Was passiert heutzutage, wenn jemand etwas Schlechtes tut, das filmt und auf YouTube hochlädt? Ja? Dann sieht die ganze Menschheit, welche schlechte Taten die Person getan hat. Ja, also es ist, vielleicht kann man so YouTube verklagen oder derjenige, der abgeladen hat, so hochgeladen hat, verklagen und einfach auffordern, dass dieses Video genommen wird vom YouTube. Aber trotzdem, so viele Millionen Menschen können einfach meine Fehler sehen. Das ist auch nicht gut. Aber wenn ihr denkt, das ist das Schlimmste, was passieren kann für das eigene Image, dann gibt es was Schlimmeres. Und zwar, was denn Petrus passiert ist. Sein Verrat, Jesus, die Verleugnung Jesu, kam einfach in die Bibel rein. Und die Bibel ist das am meist gedruckte Buch der Welt. Ja? Und während der letzten 2000 Jahre, jeder konnte einfach sehen, wie Petrus reagiert hat bei dieser Szene. Glaubt ihr, dem Petrus ginge ihm gut, darüber zu wissen? Ich glaube nicht. Petrus schläft und wartet auf die Auferstehung, aber ich glaube, wenn er so die Information hätte, dass seine Taten in die Bibel aufgenommen worden sind und jeder weiß, okay, dass er nicht standbleiben konnte, wäre vielleicht nicht so glücklich darüber. Ja, denke ich mal, oder? Wer würde sich freuen, wenn er sagt, ja, Jesus, ich bleibe bei dir, ich werde dich nie verraten. Genau das haben auch die anderen gesagt. Und trotzdem hat es einfach nicht funktioniert. Aber ich hatte überlegt, was Petrus gesagt hätte oder sagen würde, hätte er gewusst, dass wir alle Gläubigen uns einfach, wie soll ich sagen, wir sind sehr schockiert, wieso konnte Petrus Jesus einfach so verraten? Dann würde Petrus vielleicht sagen, das ist mein Gedanke, ja, das war nicht cool, um einfach die Jugendsprache zu nutzen. Es war nicht schön, was ich gemacht habe. Aber ich möchte gerne wissen, wie deine Stellungnahme wird, wenn du in deiner Feuerprobe steckst. Wenn dein Glaube richtig an die Probe gestellt wird. Dann möchte ich Petrus gerne wissen, wie es du. Vielleicht schaffst du, kein Problem. Aber leicht ist es nicht. Und ich stelle mir vor, als Jesus die Warnung gegeben hat den Petrus, hat gesagt, pass auf, es ist Eisglätte draußen, es ist geistliche Glätte. Er hat schon gewusst, dass Tausende und Abertausende Dämonen werden versuchen, den Petrus und alle Aposteln vom Glauben einfach abzuhalten. Und das ist genau passiert. Und weil Petrus einfach in seiner eigenen Kraft sich, sag mal so, auf eigener Kraft einfach gehofft hat und sich drauf verlassen hat, ist einfach gescheitert. Ich möchte einfach nicht so lange drüber reden. Der Gedanke, der einfach, ich bitte euch mitzunehmen, würde vielleicht uns Petrus fragen, ja, ich möchte deine Feuerprobe sehen. Ja, ob du standhaft bleibst. Für mich war nicht leicht. Vielleicht wird für dich noch schwerer, vielleicht weniger schwer. Aber das ist diese Erfahrung, wo Petrus dann gescheitert ist. Er hat aber das Ganze wieder gut gemacht. In dem, was ist passiert? Jesus frühstückt mit ihm, einfach einen schönen Morgen, also am Ufer vom See. Und Petrus hat vielleicht gedacht, ist das die ganze Geschichte ist vergessen. Es passt, also Jesus hat mich vergeben. Aber plötzlich fragt Jesus ihn, Petrus, Sohn von Jonas. Habt ihr gemerkt, Jesus fragt ihn, Petrus, der Sohn Jonas. Ist jemand von euch, der die Freunde so anspricht mit dem Familien- und Vornamen? Also Familiennamen und Vornamen? Zum Beispiel, wenn ich meine Frau anspreche, sprich zu Hause, sage ich, du Kleopatra Itiano, glaubst du, dass wir so und so in diesem so Urlaubsort also Urlaub machen sollen? Wer spricht einfach bekannte Freunde oder so? Du, Markus Walko, was denkst du? Sollen wir heute Fußball spielen? Oder, ja? Wann kommt es so vor? Und in diesem Fall hat Jesus den Petrus angesprochen, du Petrus, Sohn von Jonas. Was erkennen wir daran? Ich habe erkannt, so eine Art Gelübde, so eine Art Offizialisierung, wie beim Gericht. Du, Simon, nicht, dass vielleicht ein Simon, der über den Zaun uns spioniert, denkt, dass ich über ihn spreche und diesen frage, ob er mich liebt. Simon, Sohn von Jonas, hast du mich lieb? Und Petrus, natürlich, ja, habe ich dich lieb. Und wäre die ganze Geschichte gegessen, alles gut. Aber dann kommt das zweite Mal und Jesus fragt ihn genau das Gleiche. Petrus, heutzutage wäre in Amerika Petrus, Peter Johansson, Petrus, Sohn von Jonas, ja, mit vollem Namen, hast du mich lieb? Und dann, vielleicht hat sich Petrus gedacht, vielleicht hat er nicht verstanden beim ersten Mal, dass ich lieb habe. Dann sage ich nochmal, ja, Jesus, ich habe dich lieb. Und wenn Jesus das dritte Mal fragt, den Petrus, ob er lieb hat, hat Petrus gesagt, jetzt weiß ich, warum dreimal? Ja, wir kennen schon, es ist eine Vergebung für jede Verleumdung, die Petrus gemacht hat. Und hat er verstanden, es funktioniert eigentlich nur so. Wenn ich Jesus im Stich lasse, muss ich einfach dreimal erklären, dass ich ihn lieb habe. Interessanterweise, Jesus hat nicht gesagt, du sollst dich dreimal entschuldigen. Haben wir mitbekommen aus der Schrift? Hat nicht gesagt, Petrus, soll ich dich vergeben? Und Petrus hätte gesagt, ja Herr, bitte vergib mich. Wäre vielleicht, ja, Jesus wurde im Stich gelassen in den schwierigsten Zeit seines irdischen Lebens. Ja, ist absolut. Eine Vergebung wäre einfach nicht schlecht. Aber Jesus fragt ihn nicht, ja, willst du, dass ich dich vergebe? Der sagt, liebst du mich? Der hat einfach in dieser Liebeserklärung die Vergebung, die ist mit inkludiert, die ist mit dabei. Und sagt, dann weide meine Schafe. Und das ist ein Auftrag an die junge Generation, an die Jünger von allen Zeiten. Weide meine Schafe. Das heißt, die Schafe, die auch vielleicht nicht von uns sind oder von den Heiden oder von was, wo auch immer die Schafe sind, weide diese. Und genauso viel wie in dieser dunkelsten Stunden von Petrus, er gehofft hat, dass ihn keiner erkennt und keiner merkt, dass er ein Christ ist, ein Nachfolger Christi, steht hier später mit dem gleichen Menschen, mit dem Petrus, was ist passiert, wo er gar nicht mehr, keine Probleme mehr hatte zu sagen, ich bin ein Christ. Und zwar, ich möchte mit euch vorlesen, Apostelgeschichte 4, ab Vers 11. Die gleiche Person, die sehr, sehr übel gesprochen hat, nur um zu beweisen, dass er kein Christ ist. Ja, er wollte das beweisen mit diesem Fluch, mit dem Fluchen. Apostelgeschichte 4, die Verse ab Vers 11 bis 13, werde ich vorlesen. Und sagt der Petrus, die gleiche Person, ich wiederhole, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist, sprich natürlich über Jesus, und er ist in keinem anderen Heil, und es ist in keinem anderen Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das hat der Petrus erklärt vor bedeutendere Personen als nur die Magd und ein paar Bauer oder wer da in Jerusalem gerade war. Und da steht, was die hohen Priester gesagt haben und die Gelehrten. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, sie verwunderten sich. Und, jetzt ganz wichtig, und erkannten, dass sie mit Jesus gewesen war. Ja? So spricht ein Christ, so wie der Petrus nach seiner Vergebung, nach der Prüfung seiner Seele gesprochen hat. Genauso muss ein Christ ausschauen. Und wir müssen einfach, es ist nicht eine andere Person, es ist die gleiche Person, Petrus. Der wollte auf jeden Fall beweisen, er hatte schlechte Karten bei einer Prüfung. Er sah wie ein Jünger, wurde erkannt, seine Stimme, sein Akzent war Galiläer. Er musste das komplett abschaffen. Hat mir sehr schlechten Worte und sehr wenig Mut gemacht. Nach seiner Vergebung hat er gezeigt, so gehört es. So muss ein Christ sein. Und die Leute, die Hohepriester, erkannten, dass sie mit Jesus waren. Möge Gott uns helfen, besonders der Appell an die Jugendlichen, dass Menschen, die uns sehen, es sei in der Schule oder bei der Arbeit oder egal wohin wir gehen, dass sie erkennen, dass wir mit Jesus wandeln. Amen.